Dieser Liebe, von der wir jetzt gerade gesungen haben, wie tief muss deine Liebe sein? Muss Gottes Liebe sein, was er für uns getan hat? Die Absicht ist ja von Gott, dass wir selber von seiner Liebe reden. Jesus hat seinen Jüngern in Johannes 15 gesagt, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, solange ihr lebt, lebt immer von dem, was ich euch schenke, von meiner Liebe. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass diese Liebe uns prägt, unser Denken, unsere Entscheidungen, unser Leben, unsere Verhaltung beeinflusst und prägt, das ist eines der Ziele. Jesus hat zum Beispiel gesagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ich unter euch bin. Wird etwas beobachtbar werden. Jetzt habe ich ein ganz komisches Thema heute. Algorithmen. Ich bin immer mehr ganz meiner Meinung. Unsere Überzeugungen. Also es kann nicht sein, dass euch das Wort Algorithmen steht nicht in der Bibel. Aber es hat sehr viel mit dem zu tun, was in der Bibel steht. Algorithmen, das ist so etwas, ein komisches Wort. Ich versuche euch das laienhaft zu erklären. Die brauchen wir nämlich. Es gibt ganz verschiedene, also Algorithmen gibt es in ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens, auch analog, also im Kochbuch zum Beispiel, wenn man liest, man nehme und dann die Reihenfolge und Zeiten und so, wenn man das genauso macht, dann entsteht das, was dort auf diesem schönen Bild abgebildet ist, dann sollte das entstehen, wenn es normal läuft, gell, so. Also wenn man sich genau daran hält, so, und nicht dann sagt, ja, das mache ich jetzt ein bisschen anders und so. Das ist auch ein Algorithmus. Das geht nach einem bestimmten Programm, einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, kommt man zu diesem Ziel. Das ist bei der Waschmaschine auch so. Dort ist ein Programm drin, dass wenn du dann 40 Grad Buntwäsche und dann drückst, dann wird es nicht mit 60 Grad gewaschen. Du bist darauf angewiesen, dass das dann immer so ist, wie du drückst, sonst musst du neue Kleider kaufen, weil die dann irgendwie zu klein sind. Also da sind wir darauf angewiesen, sehr, sehr praktisch. Unsere Navigationsgeräte im Auto, die funktionieren auch mit Algorithmen. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren, dass wenn man ein Ziel eingibt, man kann sich sogar verfahren, dann kommt man trotzdem noch ans Ziel, wenn man dann sich wieder irgendwann daran hält, was das Navi vorschlägt. In der Rechtschreibung zum Beispiel, also wenn man einen Text geschrieben hat, dass man, wenn man Begriffe falsch geschrieben hat, dass einem das anzeigt. Manchmal zeigt es ja auch was an, wo man doch nochmal überlegen muss, muss ich diese Korrektur jetzt machen oder nicht. Und man kann sogar die Grammatik korrigieren. Das ist für Leute, die nicht so gerne, so wie wir Schweizer Hochdeutsch haben, dann kann man da überprüfen, ist das jetzt grammatikalisch korrekt oder nicht. Es ist verrückt. Früher musste man das alles selber lernen, jetzt hat man so Programme. Das sind Algorithmen, Gesetzmäßigkeiten hinterlegt, die einem das Leben doch sehr, sehr viel einfacher machen. Algorithmen braucht es im Internet, wenn man irgendwelche elektronischen Daten hat, um die Datenmenge zu analysieren. Im Internet das Internet funktioniert auch mit Algorithmen, die hat jemand gesetzt und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Diese Algorithmen, die dienen mir, diese hinterlegten Gesetzmäßigkeiten, wie die Dinge funktionieren. Also es sortiert mir die Inhalte vor, dass ich immer wieder das, was ich sowieso mag, zu sehen kriege. Meine Mutter ist 94 im Pflegeheim, sie ist noch ganz fit und so. Wenn sie dann irgendwo mal eine Predigt angeschaut hat oder irgendwie ein Video vom TSC, kürzlich habe ich so ein Gebetsvideo aufgenommen, sie war die Erste. Sie hat, ich glaube, 2 Stunden nachdem das Video öffentlich war, hat meine Mutter schon reagiert mit einer WhatsApp-Nachricht, dass sie es gesehen hat. Die hatte nie einen Beruf gelernt, sie hatte nie was am Hut mit diesen Dingen, mit diesen technischen Dingen. Es ist so intuitiv, die Dinge funktionieren einfach. Sie ist eigentlich ganz verbunden mit der Welt. Es sortiert die Inhalte vor. Sie kriegt dann immer von denselben Leuten und Institutionen die Sachen vorgeschlagen, kann sie die ansehen. Toll, sie würde sonst nichts finden, garantiert nicht. Also es reduziert die Menge an Daten, die wir nicht überblicken können. Und die Algorithmen im Internet, die lernen mich. Also, dort, wo ich anklicke, das wird dann Es merkt sich das, wenn der René ins Internet geht, dann sind das die Dinge, die ihn interessieren. Die Dinge, die ich abonniert habe im Internet, die werden auch gemerkt, wo, auf welchen Seiten ich mich länger aufhalte, zu welchen Themen, wird alles gemerkt. Also da ist nicht jemand da, der studiert, das sind einfach diese Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren, die Suchbegriffe, die ich eingebe. Also das Internet lernt mich und gibt mir dann die Informationen immer mehr, so wie ich mir das, also gemäß meinem Verhalten und auch antizipativ. Das heißt, nicht nur das, was ich schon mal gesehen habe im Internet, sondern auch Dinge, die, jetzt denkt ja niemand da, aber die Gesetzmäßigkeiten funktionieren halt so, dass es mir schon die Inhalte vorschlägt, die ich vermutlich sehen will. Sehr hilfreich. Sie reduzieren aber auch die Wirklichkeit passend für mich. Gell, was ist schon die Wirklichkeit? Es gibt so eine Unmenge von Themen, von Meinungen. Es ist ja dann wirklich hilfreich, wenn die Dinge ein bisschen reduziert werden. Und es bestätigt mich in meinen Überzeugungen, meinen Vermutungen, die ich habe. Also ich werde je länger, desto mehr bestätigt, dass es so ist, wie ich schon immer zunehmend gedacht habe. Es wird, das Einseitige wird noch einseitiger, ob jetzt das politisch ist oder irgendwas mich persönlich interessiert. Ich finde zum Beispiel diese, wenn jemand, eine Frau denkt, eine jüngere Frau, so ich müsste mal ein bisschen abnehmen, ich bin viel zu dick und so, dann kann man so ein paar Suchbegriffe eingeben, man findet dann diese Seiten. Aber das kann dazu führen, dass man immer mehr sehr schlanke Frauen zu Gesicht bekommt im Internet, immer mehr bestätigt wird, was man noch mehr machen muss und dass man immer noch zu dick ist. Es sind schon viele in eine Magersucht abgerutscht aus diesen Prinzipien, weil es mich immer mehr bestätigt und die Einseitigkeiten werden immer einseitiger. Also das Bild wird total verzerrt, das Bild auf die Wirklichkeit. Das kann auch im Politischen so sein. Wir sind ja im Moment sehr herausgefordert. Was geht denn in unseren Gesellschaften ab? Hier in Deutschland noch tougher als wir jetzt in der Schweiz. All die mit den Parteien und was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Also man hat sich, und man merkt auch, dass die Leute eigentlich immer mehr ganz ihrer Meinung sind. Sie stabilisieren meine Welt, diese Algorithmen. Und dann ist all das, was man nicht selber schon gedacht hat, vermutlich nicht wahr. Es kann gar nicht sein. Es gibt übrigens Studien, die keine Überraschung belegen, dass wir das, was wir schon denken, wenn wir sowas hören, für wahrer halten, als das, was wir noch nicht kennen. Es ist irgendwie ein bisschen logisch, klar. Aber man sortiert dann selber die Dinge, was man hört, vor und was einem bekannt vorkommt, was man schon gedacht hat, hält man für wahrer als das, was man noch nicht kennt. Also diese Algorithmen, die manipulieren mich auch. Gemäß den Interessen der Programmierer, also es sind schon Leute, die diese Gesetzmäßigkeiten hinterlegt haben mit bestimmten Absichten. Und warum jetzt alles, fast alles kostenlos ist im Internet, das hat ja auch seine Gründe. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die da sind, diese Programmierer, die Leute, die hinter dran sind, wollen ja, dass wir auf ihre Seiten kommen, dass wir da länger bleiben. Also ist die emotionale Bindung wichtiger als die Sache selbst. Also dass man möglichst gerne wieder da zurückgeht und der Erfolg der Anbieter, das ist nicht so sehr die Qualität, sondern einfach möglichst viele Leute, die das nutzen, was man anbietet und kann man mit Werbung und so Geld verdienen. Das ist alles ganz gefährlich. Aber nicht entscheidend. Das, was in unseren Herzen abgeht, das ist eigentlich entscheidend. In Sprüche 4 steht vor allem, aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was in deinem Herzen geschieht, und jetzt kommen wir der Sache dann schon ein bisschen näher, diese Herzensalgorithmen, diese Algorithmen, die ich in meinem Herzen installiert habe, sich installiert haben, wie es auch immer dazu gekommen ist. Die Dinge, die mir im Herzen die Dinge vorsortieren und sagen, was wichtig ist, was unwichtig ist. Das, was in meinem Herzen geschieht, meiner Haltung, meinen Entscheidungen, ist viel entscheidender als diese gefährliche Welt und Internet und alles Verrückte und so. Erfahrungen, die wir machen, die hinterlassen Spuren bei uns. Wenn du mit jemandem eine schwierige Erfahrung gemacht hast, wirst du dich vielleicht hüten, mit der Person wieder näher zu tun zu bekommen und vielleicht einen Bogen um sie machen, weil es hat dich gelehrt, dir gesagt, pass auf, diese Person, mach einen Bogen drum. Diese Erfahrung willst du nicht mehr machen. Dann hörst du nicht mehr richtig hin, wenn die Person was sagt, du kennst sie ja. Du weißt, wie sie ja wirklich ist, auch wenn du nur eine, zwei oder fünf schwierige Erfahrungen gemacht hast, es hat sich irgendwas abgespeichert. Du bist irgendwo mal kräftig ausgelacht worden, weil du irgendwas gesagt hast, was nicht ganz stimmt. Ich denke, eine Frau, die in unserem Bekanntenkreis, die war in der dritten Klasse, hat sie mal was Falsches gesagt in der Klasse und alle haben schallend gelacht. Auch mit über 50 äußert sie sich in einer Gruppe nicht, wenn sie dich zwingen muss, um nicht diese Erfahrung nochmal zu machen. So ist es mit unseren Erfahrungen. Sie hinterlassen so Gesetzmäßigkeiten in unserer Art, aufs Leben zu schauen, zu reagieren. Alles, was uns emotional sehr betrifft, wird uns leiten. Und manchmal geraten wir auch so in eine Feind-Freund-Navigation, dass wir denen noch zuhören, die unsere Freunde sind, weil sie gleicher Meinung sind, und den Feinden, die uns fremd sind, die uns herausfordern, die uns vielleicht stören. Wir können alle nicht objektiv den anderen zuhören. Es ist immer mit diesen Erfahrungen, die Dinge, die wir in unserem Herzen tragen, haben sich Vorurteile abgelagert, die uns entscheiden oder und helfen in der Orientierung. Jetzt muss niemand denken, man kann, wenn man richtig guter Christ ist, keine Vorurteile haben. Wir haben alle Vorurteile. Es wäre nicht möglich zu leben, wenn wir nicht Dinge schon beurteilt hätten und festgemacht hätten. Nur die Frage ist, ob das immer dann das Letzte ist, ob unsere Offenheit abnimmt oder ob wir in der Lage sind, auch mal über das hinaus zu hören, was wir schon denken. Also diese Vorurteile, dass wir ihnen nicht gedankenlos glauben. Ich mache ein paar Beispiele. Manchmal sind sie auch nicht Personen einzelne, sondern so Berufsgruppen. Zum Beispiel die Handwerker, wie die über die im Büro denken. Die checken ja nicht, woher das Geld kommt, was arbeiten heißt. Die sitzen da den ganzen Tag rum und dann lassen sie irgendwelche Pläne raus und so. Die kann man nicht gebrauchen. Was haben denn die studiert? Also ich kenne ganz viele Handwerker, die sehr deutliche Meinung haben von denen, die im Büro arbeiten. Und umgekehrt ist auch der Fall. Also was verstehen die denn draußen? Die meinen, alles besser zu wissen. Also man denkt über andere Gruppierungen so, aufgrund von Erfahrung und eben vor allem aufgrund von vielen Vorurteilen. Wir haben gerade die Corona-Krise hinter uns. Haben wir sie hinter uns? Sie hat Dinge abgelagert in unseren Herzen. Da ist vieles noch nicht überwunden. Es ging viele Beziehungen kaputt. Gemeinden haben sich gespalten, Hauptamtliche mussten ihren Dienst quittieren, weil sie sich verrannt haben. Ganz verrückte Dinge sind passiert. Jetzt gibt es in Kürze in der Schweiz, im Raum Bern, eine Tagung, wo man nochmal über diese Dinge nachdenkt, über diese Corona-Geschichte und die Impfung, das gehört ja irgendwie alles zusammen und so. Und interessanterweise sind dort nur Referenten, Referentinnen eingeladen, die eine ganz bestimmte Meinung zu diesem Thematik haben. Nicht gegensätzliche, sondern man trifft sich in seiner Blase und denkt nochmal darüber nach und wird einander bestätigen, dass man recht hatte. Selbstverständlich hatte man recht. Das ist auch so eine Auswirkung. Im Moment, diese Geschichte in Gaza, 7. Oktober und was daraus geworden ist, wie Menschen darüber denken und diese ganzen, dieser Antisemitismus und was, es ist ja verrückt, was in ganz kurzer Zeit wieder wirklich in voller Blüte dasteht und man denkt, wie ist das möglich? Und wem soll man jetzt glauben? Man weiß, auch Ukraine und so, Krieg ist immer auch ein Propagandakrieg und ein Kommunikationskrieg. Ganz schwierig, sich da zu orientieren, und da gibt es auch Meinungen, die gemacht sind. Ist aber nichts Neues. Im Johannesevangelium steht zum Beispiel, Jesus hat da diese Jünger, diese 12 ausgewählt. Dann hat er den Petrus und den Andreas, dann den Philippus. Und der Philippus hat den Nathanael getroffen und ihm gesagt, komm, wir haben den Messias, wir haben den Christus gefunden. Und was sagt der Nathanael? Er sagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Es war klar, aus dieser Region kann nichts Gutes kommen, also muss man auch nichts erwarten. Es ist so menschlich. Niemand von uns hat keine solche Vorurteile und keine solche Vorentscheidungen, die er schon getroffen hat. Kürzlich hatte ich mit einem Absolventen von uns, der ist schon über 20 Jahre her, bei uns ordiniert worden, abgeschlossen, hat seine Frau kennengelernt. Das passiert ab und an, gell Simone, dass man dort jemand findet und so. Ja, also das ist eigentlich ein sehr guter Ort dafür. Sie hat die Zeit auf St. Krishona ganz schwierig erlebt und für ihn waren das fast die tollsten Jahre, die er erlebt hat. Dann haben wir sie zum Jubiläum eingeladen. Es war nicht möglich. Das Thema ist bei ihr bis heute ein Tabu. Sie würde nie mehr einen Fuß nach St. Krishona setzen, weil sie diese schwierige Erfahrung immer noch leitet. Und zwar in einer Art leitet, dass sie auch als Ehepaar nicht darüber reden kann. Erfahrungen, die uns dann irgendwann leiten in dem, was wir tun, in dem, was wir lassen. Achtung, es wird noch ein bisschen persönlicher jetzt. Über die anderen reden kann man ja gut, gell? Sind viele von euch verheiratet? Wie denkst du über deine Frau? Hast du auch schon ein paar Erfahrungen gemacht mit dir, gell? So, typisch. Da kann man ja nichts anderes erwarten, dass sich so Meinungen, Haltungen auch gegenüber denen, die uns am nächsten sind, wie festsetzen. Und man schon gar nichts mehr anderes erwartet, als was man schon kennt. Umgekehrt natürlich auch. Wie denkst du über deinen Mann? Die Kinder? Die sind ja auch so verschieden und so typisch, gell? Gibt es da noch Raum, dass da noch was anderes erwarten könntest? Oder denkst du in der Spur, die du dich gelegt hast? Deine Eltern? Leute, für mich, ja, da kommen die Eltern langsam in ein schwieriges Alter. Was prägt einem dann im Umgang mit der eigenen Mutter, mit dem eigenen Vater? Wenn die Dinge schwierig werden, ist dann einfach alles fix. So. Und gell, selbst beim Bibellesen, reden wir mal über die Theologen. Wenn man bei Theologen den falschen Theologen zitiert oder einen Namen sagt, dann gehen bei denen sowieso. Nennt man irgendeinen Autoren oder so, dann gehen bei denen gerade irgendwie ganze Konzepte auf und wissen, dass der gehört irgendwie in diese Schublade oder in dieses Feld und so. Und manchmal ist es richtig schwierig, mit Theologen zu diskutieren. Wenn man das falsche Codewort anspricht, dann ist irgendwie der Laden runter. Oder auf, je nachdem, gell? Aber bei uns allen ist es auch ein bisschen so, es gibt Bibelstellen, die wir lieben. Das hat seine Gründe. Es gibt Bibelstellen, die wir hassen, die wir überspringen, um die wir einen Bogen machen. Die Dinge haben Spuren hinterlassen. Und oft ist es dann so, dass wir noch das erwarten, was wir schon immer gedacht haben. Unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt, unsere Erwartungen eben insgesamt. Darum ist es so entscheidend, dass wir unsere Herzensalgorithmen, die Dinge, die in unserem Herzen sich festgesetzt haben, dass wir immer wieder mal hinschauen und neue setzen. Diese Algorithmen, diese Gesetzmäßigkeit in unserem Herzen neu definieren. Römer 12 ist so eine Schlüsselstelle, wenn es um unser Leben, wie wir im Leben stehen und unser Leben gestalten, worauf wir da achten müssen. Paulus schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. So wie das Lied vorhin. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Die Erfahrung, dass Gott barmherzig ist, dass er nicht aufrechnet, nicht abrechnet, sondern dass er sich verschenkt, total verschenkt, damit wir leben können. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude habt. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das Wahre, da steht im Griechischen übrigens einfach der logische Gottesdienst. Wenn du bedenkst, wie barmherzig Gott mit dir ist, dann ist logisch, dass du dein Leben für ihn verschenkst, ihm verschenkst, für ihn einsetzt und nicht für dich selber lebst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt. Kann man jetzt auch einsetzen, zum Beispiel nach den Algorithmen dieser Welt. Nach den Algorithmen deiner Erfahrungen, deines bisherigen Lebens, das, was so in dich eingeprägt ist, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst, also im Griechischen steht da eine passive Befehlsform, lass dich Veränderung durch die Erneuerung deines Sinnes, deiner Gedanken. Lass dich auf Gottes Denken ein und entwickle zunehmend eine Fähigkeit, selber beurteilen zu können, was jetzt gut ist, was Gott gefällt, was vollkommen ist, was wirklich gut ist und dem Leben dient. Was Gott gefällt, heißt, wenn du es tust, wenn du es sagst oder wenn du es verschweigst, dass Gott wie ein Lächeln übers Gesicht geht und er denkt, sie hat es kapiert. Oder so würde ich es auch machen. So, diese Übereinstimmung mit Gott, stimmt es mit Gott überein? Oder ob es vollkommen ist, vollkommen meint hier nicht Perfektion, es meint, etwas zum Ziel gekommen ist und dieses Wort steht im Zusammenhang zum Beispiel in der Bergpredigt mit Liebe, mit Feindesliebe. Seid so vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also ist das, was ich tue, was ich lasse, ist es von Liebe motiviert oder irgendwo anders her? Immer mehr fähig werden zu beurteilen. Und jetzt, das können wir nicht alles jetzt machen, Römer 12 gibt viele Anhaltspunkte, über das nachzudenken, für das eigene Leben, wie sich das zum Beispiel ausdrücken könnte. Römer 12, 9 bis zum Beispiel 21, das wären solche, da wird es ganz praktisch, was könnte denn das heißen? Ich fasse es ein bisschen zusammen. Diese Herzensalgorithmen, das würde heißen, dass ich grundsätzlich mir immer wieder mich dafür entscheide, ein Mensch zu sein, der lernen will. Lernen will, weil er noch nicht alles weiß, noch nicht alles richtig verstanden hat, weil es noch Dinge gibt, die man noch begreifen kann. Also eine Bereitschaft zu lernen und nicht zu denken, ich weiß, wie es läuft. Und jetzt sage ich nochmal, Leute in meinem Alter, so Ende der Berufszeit, dann die Pension, ich sehe so viele ernüchterte Christen, die sich lange investiert haben, viele Jahre, und dann sagen, es gibt so ein paar Sprüche, die sind legitim, wenn man sagt, jetzt gibt man es in jüngere Hände und gibt man es ab. Und manchmal ist das genau das Richtige und manchmal ist es aber auch ein Ausdruck von einer Ernüchterung, weil vieles nicht geschehen ist, was man sich erhofft hat, weil man sich investiert hat und vieles nicht geworden ist. Und so im Nachdenken dann ein bisschen später hat es denn noch Sinn zu beten? Hat es denn noch Sinn, sich zu engagieren? Und dann mag man diese schönen Worte, die manchmal von da vorne dann gesagt werden oder die jungen Leute da in den Mund nehmen, man will die Welt rocken und will sie verändern. Es hängt uns einem dann schon zu den Ohren raus. Man kann es gar nicht mehr hören vor lauter Ernüchterung. Achtung, sei ein Mensch, der lernbereit ist. Jünger sein von Jesus heißt sein Schüler sein. Das ist übrigens die wörtliche Übersetzung von Jünger in den Evangelien. Schüler sein, ein Schüler ist am Lernen. Er hat dann manchmal, gibt es einen Rotstift, der sagt, da war was falsch, muss nicht was dazulernen. Und manchmal ist er gerade Fehler machen, der direkteste Weg, etwas neu zu begreifen. Sei immer ein Mensch, der bereit ist, dazu zu lernen. Long Life Learning, nicht bis zum letzten Arbeitstag, sondern bis zum letzten Atemzug. Das ist typisch Jünger. Also Jünger, du weißt schon, wie ich es meine, gell? Aber man bleibt auch ein bisschen jung, wenn man das macht. Vertraue Gott. Gott vertrauen. Es ist nicht notwendig, dass du alles verstehst. Ich auch nicht. Ich verstehe vieles nicht und habe den Eindruck, je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich. Und desto mehr gehen die einfachen Antworten aus. Sie taugen nicht. Es gibt so vieles, was man nicht verstehen kann. Und es ist nicht so, dass im Rückblick alles klar wird. Vielleicht im Himmel, wenn es mich da noch interessiert, das kann sein. Aber hier als Mensch, das glaube ich nicht, dass sich alles klärt. Es mag manches in unserem Leben auch wie sinnlos erscheinen. Einfach schwierig, es auszuhalten, dass es so ist. Es ist nicht nötig, dass wir alles verstehen. Und oft ist gerade diese Versuchung, Erklärungen zu haben, egal ob sie dicht sind, wasserdicht sind oder nicht, es ist ja einfacher, wenn man etwas versteht, wenn man es erklären kann. Davon leben auch all diese extremen Meinungen, die immer extremer werden, auch diese Verschwörungstheorien, was immer für Themen sind, dass man es unbedingt erklären will. Und wenn es schlüssig tönt, oh, das ist ja toll, dann weiß man, wie es funktioniert und alle anderen checken es einfach noch nicht. So funktionieren diese Dynamiken. Es ist nicht nötig, dass wir alles verstehen. Die Lösung liegt nicht, auch in unserem Leid, die Lösung liegt nicht in der Erklärung, sondern im Vertrauen. Es ist eine Beziehungssache und keine Sachfrage, dass wir mit Schwierigem im Leben umgehen können. Gott vertrauen. Vertrau dich Gott an mit Haut und Haar. Fokussiere dich darauf, konzentriere deine Kräfte darauf, das Gute zu tun. Vorhin Römer 12, 2. Zweifle immer ein bisschen an der eigenen Sicht. Nicht an der Sicht der anderen. Ja, das tut auch, doch, sei nur kritisch. Aber bitte auch dir gegenüber, rechne immer damit, dass du noch nicht alles wirklich verstehst. Paulus hat mal gesagt, unsere Kenntnis ist Stückwerk. Das heißt, wenn wir auch vieles verstehen von Gott, wir wissen dann nicht genau, wie viel vom Ganzen das ist. Einfach, wir verstehen nur einen Teil. Dann heißt es ja immer, da gibt es noch sehr viel mehr. Also zweifle immer daran, ein Stück weit, dass du es schon wirklich kapiert hast. Das macht sogar der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Dann sagt er, wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, aber wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Er, der über 3 Jahre mit Jesus unterwegs war. Wenn aber Jesus kommt, wenn wir mit ihm vereint werden, wenn er uns zu sich holt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, schreibt er, und wir werden sein wie er. Aber bis dahin, selbst die Apostel, bis dahin ist uns das Ausmaß, was die Liebe Gottes in unserem Leben geschafft hat und schafft, nicht klar. Nur ansatzweise. Zweifle immer ein bisschen an der einen Sicht, und das ist auch ein Ausdruck von Demut, dass man die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat und alle anderen es einfach noch nicht verstehen, sondern dass man sich diesem Gott ihm anvertraut. Nach 1. Petrus ist das, Demut ist eine sackstarke Sache. Sich mit Haut und Haar Gott anvertrauen, seiner Herrschaft anvertrauen und nicht selber Herr oder Herrin sein wollen. Und dass wir uns darauf konzentrieren, ich will ein Mensch sein, der Raum schafft zum Leben. Der anderen Raum schafft, dass sie leben können, dass sie nicht unter ihrem eigenen Urteil und dem Urteil der anderen kaputt gehen, dass sie Mut finden, wieder aufzustehen, dass sie, ja, wie macht man das zum Beispiel, indem man Menschen wertschätzt, indem man sie ehrt. Römer 12 kann man dort lesen, einer soll dem anderen in Ehrerbietung zuvorkommen. Was ich bisher in den vielen Gemeinden, die ich gesehen habe, was durchwegs überall der Fall ist, alle lechzen nach Wertschätzung. Und wehe, du hast jemand vergessen, wenn du vielen gedankt hast, dann musst du dich die nächsten 2 Wochen damit beschäftigen, das wieder irgendwie rauszukriegen und so. Also dieses nicht übersehen werden, das halten wir viele von uns gar nicht aus. Fokussiere dich darauf, einfach Menschen wertzuschätzen und nicht darauf zu warten, dass du die Ehre kriegst, wo du meinst, würde dir gerecht werden. Nimm Anteil ohne Urteil. Steht in Römer 12, freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden, Du musst nicht darüber urteilen, ob es Grund genug ist, um Tränen zu vergießen. Wenn der andere leidet, dann leide mit ihm. Wenn der andere sich freut, dann freu dich mit ihm. So das Leben zu teilen, Anteil zu nehmen, ist ein Ausdruck, das gibt Raum zum Leben. Habe ich kürzlich mit einer Frau geredet in einer der Gemeinden in der Ostschweiz. Deren Sohn hat sich vor anderthalb Jahren, 24 war er, hat gerade seinen Master abgeschlossen, ein hochbegabter Typ, hat den großen Landwirtschaftsbetrieb eigentlich übernehmen sollen und hat sich dann in Winterthur von einem Hochhaus gestürzt und das Leben genommen. Was das dann, da kriegst du nichts mehr unter Kontrolle, deine Gedanken nicht, deine Emotionen. Ich habe sie gefragt, was hat denn euch jetzt geholfen? Das Thema ist noch lange nicht durch. Das wird sie zeitlebens begleiten. Sie haben früher einen 2-jährigen Knaben auf dem Bauernhof durch einen Unfall schon verloren. Also da ist schon so viel an schwierigen Erfahrungen da. Dann hat sie gesagt, wir haben uns entschieden von Anfang an, wir bleiben in der Gemeinde, wir gehen in den Gottesdienst. Und sie haben in der Gemeinde hinten 2 Stühle reserviert für diese beiden. Sie durften später kommen und früher gehen, dass sie mit niemandem reden müssen. Aber diese Entscheidung, Teil der Gemeinde zu bleiben und privat zu erfahren, dass Menschen einfach da sind, ohne Ratschläge, ohne, das müsst ihr jetzt machen, dann wird es besser. Und wenn ihr nur besser beten und richtig glauben würdet, und all nichts, nicht die Predigten haben ihnen geholfen, sondern Menschen, die einfach präsent waren, das Leben geteilt haben. Fokussiere dich darauf, dass dein Leben zu teilen mit anderen und Menschen zu segnen. Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Barmherzigkeit für sie zu erbeten. Damit wir in der Lage sind, zu entscheiden, was gut ist, was Gott Freude macht und was vollkommen ist. Und die Algorithmen im Internet, die kannst du dann, ja, trotzdem sei ein bisschen wachsam, dass du da nicht den Dingen auf den Leim gehst, aber entscheide dich, dich um deine Herzensalgorithmen zu kümmern und die immer wieder zu überprüfen, neu zu setzen. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. So viel.